Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Moin aus Hamburg, ich bin Torben Lippert.
Und mein Name ist Max Morrison.
Und wir sitzen mit ein wenig Abstand im Podcaststudio, denn man hört es wahrscheinlich, ich bin gesundheitlich ein wenig angeschlagen.
Und das ist ja auch dein erster Tag diese Woche im Büro. Allerdings nicht, weil du zu Hause geblieben bist.
Nee, genau. Kurioserweise war ich nämlich bis gestern noch in Frankfurt unterwegs. Unterwegs ist dabei aber relativ zu sehen. Ich bin nämlich am Montag angekommen, hatte abends eine Veranstaltung und dann gemerkt, dass ich ein wenig kränkle. Deswegen habe ich dann Dienstagmorgen alle gewarnt, mit denen ich mich eigentlich treffen wollte vor Ort. Und die meisten haben dann natürlich verständlicherweise gesagt, dass ein virtuelles Treffen dann vielleicht besser wäre. Also saß ich in Frankfurt im Hotel und habe mit Leuten telefoniert, die in Frankfurt im Büro saßen.
Wäre schon kurios. Und dabei ist ja draußen vor deinen Hotelfenstern jede Menge passiert in der Zeit. Ich muss wahrscheinlich nur das Stichwort Commerzbank geben, dann wissen die meisten von unseren Zuhörern schon Bescheid. Aber darüber wollen wir später ausführlich nochmal sprechen. Erstmal die News. Starten wir rein mit Szenarios. Joel Schüepp ist ab 1. November ein neuer Geschäftsführer, war zuletzt bei der UBS verantwortlich für UHNWIs und Privatkunden und das in Deutschland und Österreich. Davor bei der Credit Suisse leitet er die Bereiche Innovation und Private Banking und er war zusätzlich 9 Jahre lang bei Boston Consulting einer der Partner. Schüepp bringt also Erfahrung im Wealth Management und im Private Banking mit. Und laut Szenarios, und das ist jetzt das besonders Wichtige, bringt er auch noch Erfahrungen bei Personal- und Unternehmensentwicklung mit.
Denn Szenarios ist ja eine von diesen Holding-Gesellschaften, über die wir auch in den vergangenen Wochen oft geredet haben, die deutsche Vermögensverwalter kaufen.
Gerade gehören ja 9 Vermögensverwalter zur Gruppe, aber das dürfte laut Schürp eigentlich gerne noch ein bisschen mehr werden. Er sieht Szenarios auch, wie er sagt, bestens gerüstet, um weitere Vermögensverwalter an Bord zu nehmen. Die Aussagen sind aber insofern interessant, weil man das Schürps Vorgänger wohl nicht mehr ganz zugetraut hat.
Genau, das war nämlich der Christoph Lieber, der musste im Sommer gehen oder ist im Sommer gegangen. Und jetzt haben sie eben einen Nachfolger.
Intern, so munkelt man zumindest, Szenarios unter Lieber hinter den eigenen Erwartungen so ein bisschen zurückgeblieben. Dass Schürp es besser kann, muss er jetzt aber dann auch unter Beweis stellen. Spricht ja eigentlich dafür, dass wir bald wieder News über Szenarios bringen und neue Vermögensverwalter, die zu der Holding kommen.
Die Deutsche Bank verliert ja ihren Leiter Private Banking und Wealth Management an die ING oder ING, wie die Holländer sagen. Sie hat aber jetzt einen Nachfolger für Lars Steu ernannt, zumindest übergangsweise. Das Private Banking übernimmt nämlich Dominik Hennen interimsweise, der außerdem den Marktbereich Personal Banking leitet. Das ist also das breite Privatkundengeschäft.
Und wer springt dann im Wealth Management Bereich ein?
Ja, genau, da gibt es nämlich noch einen zweiten Nachfolger oder Übergangsnachfolger. Und vermutlich hätten da jetzt viele auf Frank Schriever getippt, der das deutsche Wealth Management ja jahrelang führte. Und außerdem hat ja die Deutsche Bank ihn für das neu strukturierte Privatkundengeschäft eigentlich als Steus Stellvertreter angedacht, also für das Private Banking und Wealth Management. Stattdessen ist die Übergangslösung aber Stefanie Röhl-Hoffmann. Und die leitet eigentlich innerhalb des Wealth Managements das neue UHNWI-Team und soll nun übergangsweise den ganzen Bereich führen.
Was ist dann eigentlich mit Schriever, wenn er der Stellvertreter ist?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aus Unternehmenskreisen heißt es aber, Schriever bleibt unverändert in seiner Position als Vice Chairman Wealth Management und Private Banking Deutschland. Und es geht ja hier nur um die Übergangslösung. Die Deutsche Bank hat nämlich auch erklärt, dass man die Nachfolge von Steuer im Private Banking und Wealth Management zu gegebener Zeit dann bekannt gebe.
In Deutschland gibt es jetzt nur noch 29 Verwahrstellen, 2 weniger als noch vor einem halben Jahr. Das zeigt das neue Verwahrstellen-Ranking des BVI. Immerhin, die Verwahrstellen verwahren dafür jetzt 3,1% mehr Vermögen als noch vor einem halben Jahr. Das sind insgesamt 2.834,9 Milliarden Euro. Die Degussa Bank und Apo Bank tauchen im aktuellen Ranking jetzt nicht mehr auf.
Ja, und dafür vielleicht von mir kurz einmal die Erklärung. Die Degussa wurde ja von der Oldenburgischen Landesbank übernommen. Das ist inzwischen auch fix. Und die Apo Bank hat das Verwahrstellengeschäft an die DZ Bank verkauft. Das heißt also weniger Verwahrstellen, mehr Konsolidierung?
Zeigt sich schon auch daran, dass die 5 größten Anbieter insgesamt 69% des Gesamtvermögens haben. Und da gerne eine obligatorische Quizfrage. Wer könnten diese fünf Größten wohl sein?
Ja, da bin ich relativ gut. Also ich mach diese Verwahrstellen-Rankings ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Deswegen weiß ich, die BNP Paribas steht ganz oben. Die State Street steht an Stelle 2. Da müsste die HSBC noch recht weit vorne sein. Und dann einmal die DZ Bank als genossenschaftlicher Vertreter und die DK Bank aus dem Sparkassenlager.
Ja, das klingt auch gut. Genau, ganz vorne bleibt die BNP Paribas. Dahinter tummeln sich State Street, wie du schon gesagt hast, die DZ Bank und HSBC Deutschland. Die DK Bank ist jetzt neu in den Top 5. Die hat die JP Morgan überholt. Die war ja vorher noch in den Top 5, aber das war doch ein gutes Ranking von dir. Und ja, man muss echt sagen, an der BNP führt da kein Weg vorbei. Die verwahren alleine 678,6 Milliarden Euro. Das sind 300 Milliarden mehr als bei State Street, so zum Vergleich.
Right Capital ist insolvent. Und falls das jetzt vielleicht jemand nicht kennt, dieses Unternehmen, das ist eins von diesen ominösen Berliner Fintechs, von denen man immer so gerne spricht oder von denen alle reden. Und in dem Fall ist das aber gar nicht so spöttisch gemeint, denn Right ist eigentlich schon ein recht bekanntes Fintech und hat auch ein recht bekanntes Geschäftsmodell. Das Unternehmen hat nämlich für Anleger vermögensverwaltende GmbHs gegründet und die teilweise auch betreut. Also so eine Art kleines Family Office, und mit den vermögensverwaltenden GmbHs war Right eigentlich jahrelang Vorreiter.
Und trotzdem ist das, finde ich, jetzt insolvent. Da kann man ja ketzerisch fragen, woran hat es gelegen?
Ja, gelegen hat es an einem kurzfristigen Liquiditätsengpass. So heißt es jedenfalls in einem Artikel von den Kollegen von Finance Forward. Das operative Geschäft, das läuft aber wohl weiter. Und außerdem suchen die Gründer, also Felix Schulte und Christine Kiefer, unter den Investoren wohl auch nach neuem Geld, also einer kleinen Finanzspritze.
Wer sind denn die Investoren von Right? Also den Namen hat man ja selbst in anderen einschlägigen Medien mit vier Buchstaben gesehen.
Ja, also prominente Namen wie die Angel-Investorin Lea-Sophie Kramer und Verena Pauster zählen dazu. Und auch ein deutscher Fußballweltmeister hat investiert. Ich sag jetzt mal nur, mach ihn.
Ah, Mario Götze.
Jawohl, genau. Und nach meinen Infos gibt es auch schon mindestens einen neuen Investor, der aus dem Umfeld einer großen deutschen Unternehmerfamilie kommt. Wie es bei Right aber dann wirklich letztendlich weitergeht, das wird dann vermutlich bald der Insolvenzverwalter Björn Gede entscheiden.
Und dann haben wir noch ein bekanntes Gesicht, das den Arbeitgeber wechselt. Das ist der Manfred Schlumberger. Der geht zur Fürstlich-Castellschen Bank. Er leitet da die Kapitalmarktanalyse, sprich Kapitalmarktkommunikation. Schlumberger kennt man ja durchaus von seinen Fernsehauftritten, allen voran bei NTV und der ARD.
Ja, beziehungsweise man kennt ihn natürlich in der Branche auch von seinen bisherigen Arbeitgebern. Ich habe ihn beispielsweise noch als Vorstand von Star Capital im Kopf. Außerdem hat er in Führungspositionen für Berenberg und den BHF Trust gearbeitet.
Zuletzt war er bei der HAFA Verwaltungsgesellschaft, einem eher unbekannten Fonds- und Anlageberater. Jetzt geht es für ihn aber wieder zurück zu einer Privatbank. Der Chef der Fürstlich-Castellschen, Ingo Mandt, will Schlumbergers tiefgehende Einschätzung der Kapitalmärkte, wie es so schön im Marketing-Sprech heißt, dann den Anlegern gerne zur Verfügung stellen. Und ich denke mal, wenn in Zukunft noch einige TV-Auftritte dazukommen, stärkt das ja auch nochmal das eigene Profil.
Und jetzt kommen wir zu dem Stichwort, das wir ganz am Anfang schon einmal in die Runde geworfen haben. Es waren turbulente Tage für die Commerzbank, denn es hat gleich zweimal ordentlich bei der Frankfurter Bank gerappelt. Das erste Mal am Dienstagabend. COBA-Chef Manfred Knof verlässt die Bank einigermaßen überraschend 2025. Und während du die Nachricht dann am Mittwochmorgen geschrieben hast, trudelte schon der nächste Knaller bei uns rein. Die UniCredit kauft sich in relativ großem Stil bei der COBA ein. Und um das Ganze jetzt ein wenig aufzudröseln, haben wir uns gedacht, dass wir uns gegenseitig mal ein paar Fragen aufschreiben, die wir dann jeweils dem anderen beantworten. Und deswegen lege ich jetzt mal mit meiner ersten Frage los. Du hast die News geschrieben, du weißt es also dann am besten. Wie lief das Ganze ab? Fass uns das doch mal gerade zusammen.
Ja, fangen wir am besten chronologisch an und damit auch bei Knof. Das kam schon überraschend genug, würde ich sagen. Der Chef will seinen Vertrag nicht verlängern und zuerst wollte er den wohl eigentlich gerne verlängern. Nach Gesprächen mit seiner Familie über die Sommerpause wollte er dann nun doch nicht mehr, so heißt es jedenfalls offiziell. Knof hat sich ja schon auch verdient drum gemacht, die COBA zu sanieren. Deswegen kam das schon überraschend, weil er da ja doch gute Arbeit geleistet hat, zumindest wenn es darum ging, die COBA wieder ein bisschen in ruhigere Fahrwasser zu bringen. Und es ist natürlich dann die große Frage, wer wird Nachfolger? oder Nachfolgerin in dem Fall. Am häufigsten wird da die Finanzvorständin Bettina Orlob genannt. Die hatte schon mal Interesse an dem Chefposten, bekam dann aber Knurr vor die Nase gesetzt. Und gut, als Ausgleich gab es damals eine Beförderung. Vielleicht klappt es ja dann diesmal. Und just als ich den Absatz schrieb, kam dann die Nachricht, dass die UniCredit einsteigt. Und um das Ganze dann jetzt mal ein bisschen einzuordnen, die Bundesregierung war seit der Finanzkrise, die Älteren erinnern sich, mit 16,49% Hauptinvestor bei der Commerzbank. 5 Milliarden Euro haben die Anteile damals gekostet. Jetzt will der Bund die nun gerne auch wieder loswerden. Und das erste Paket mit 4,49% kam dann auf den Markt und die UniCredit hat da zugeschlagen. Mit 13,20 Euro pro Aktie waren die Italiener Höchstbietende. Und davon ab hat die UniCredit nochmal 4,5% am normalen Markt gekauft und kommt damit auf nun rund 9%. Und sie ist so über Nacht zum zweitgrößten Anteilseigner geworden. Das hat man auch sehr selbstbewusst verkündet, dass man sich vorstellen kann, dass man auch weitere Anteile kaufen will und über die 9,9% damit kommt. Das ist insofern interessant, weil dann müsste die Finanzaufsicht aktiv werden und ein Kontrollverfahren einleiten, was aber scheinbar ganz im Sinne der UniCredit ist. Und im Sinne des Steuerzahlers sollte man vielleicht noch an der Stelle erwähnen, am Ende wird der Bund wohl über 2 Milliarden Verlust beim Verkauf der Aktien machen. Das ist nur mal so zur Vollständigkeit. Das spielt bei der öffentlichen Reaktion aber bisher kaum noch eine Rolle. Viel eher stand der Schritt der UniCredit im Vordergrund. Das ist natürlich dann die nächste Frage. Wie fielen da die Reaktionen bisher aus?
Ja, gemischt würde ich sagen. Fangen wir doch mal bei der COBA selbst an. Die hat nämlich kurz nach den ersten Meldungen, also dass die UniCredit sich bei der COBA einkauft, selbst eine kurze Mitteilung versendet. Tenor: Den UniCredit-Einstieg sieht die Commerzbank als Auszeichnung für die eigene gute Arbeit. Und die gute Arbeit möchte man natürlich weiter fortsetzen. So weit, so unspezifisch. Das war es nämlich dann auch schon mit den Reaktionen aus der Commerzbank. Am Markt selbst gehen die Meinungen über den Deal ein wenig auseinander. Die COBA-Aktienpreise jedenfalls kletterten mit der Aussicht auf eine mögliche Komplettübernahme relativ deutlich. Einige Ökonomen sehen den UniCredit-Einstieg auch als einen guten Schritt für eine dringend notwendige Bankenkonsolidierung, also in Europa selbst. Darüber sprechen wir hier in diesem Podcast ja auch regelmäßig. Die jüngsten Beispiele waren da ja die ABN AMRO und Hauck Aufhäuser Lampe, sowie in kleinerem Rahmen die Otto M. Schröder und die Merkur Privatbank. Und auch über weitere Gerüchte haben wir ja gesprochen. Ein bisschen verhaltener sind dagegen wohl die Reaktionen im politischen Berlin, also beim Bund. Einer Sprecherin zufolge war nämlich der Bund von dem Kauf der UniCredit einigermaßen überrascht und jetzt wolle man über weitere Schritte nachdenken. Kritisch sehen manche Beobachter davon ab, aber natürlich, dass eine von zwei großen deutschen Privatbanken womöglich bald unter ausländischer Fuchtel steht. Das ist ja, glaube ich, insgesamt so ein Duktus, den man in den letzten Monaten und Wochen bemerken konnte, dass natürlich die Einflussnahme von außen inzwischen relativ kritisch gesehen wird. Ganz entsetzte Töne gab es natürlich von den Gewerkschaften. Die fürchten natürlich einen Stellenabbau. Das beste Beispiel der Gewerkschaften könnte ausgerechnet die UniCredit-Tochter Hypo Vereinsbank sein, denn die wurde 2005 übernommen und seit diesem Datum ist die Beschäftigtenzahl von über 27.000 auf inzwischen unter 10.000 Mitarbeitende gefallen. Also das ist natürlich schon ziemlich einschneidend. Bevor man aber solche Überlegungen jetzt für eine fusionierte Commerz-Hypo-Vereinsbank anstellt, ist natürlich die Frage, wie realistisch der Einstieg überhaupt ist. Und da bist du jetzt wieder gefragt.
Genau, also Andrea Orcel selbst, das ist der Chef der UniCredit, hat in einem Interview mit Bloomberg schon gesagt, dass die Übernahme eine Option ist. Und viele Beobachter sagen natürlich auch, dass ein Anteil von unter 50% für eine Bank wie die UniCredit jetzt eigentlich nicht so viel Sinn ergibt. Interesse ist da. Aber wenn denn eher nur an der kompletten Übernahme. Man darf auch nicht vergessen, die UniCredit ist die zweitgrößte Bank Italiens und ein ganzes Stück größer als die Commerzbank. Da kann man vielleicht auch nochmal erwähnen, das liegt unter anderem daran, dass der Markt in Italien wesentlich konsolidierter ist, als dementsprechend die zweitgrößte italienische Bank im Vergleich zur zweitgrößten deutschen Bank deswegen auch ein Stück größer ist. Und kann die UniCredit die Commerzbank übernehmen? Schon. Ist dann eher die Frage, wie hoch die Schmerzgrenze in Mailand ist. Und bleibt dann aber auch die Frage, ob der Weg zu einer erhofften Übernahme überhaupt frei ist.
Ja, besonderes Augenmerk liegt da jetzt natürlich auf dem Bund. Ich habe ja gerade schon gesagt, die waren relativ überrascht von der Übernahme der Anteile durch die UniCredit, haben aber ja auch noch ein paar Aktienanteile, die jetzt auch noch verkauft werden sollen. Und das ist frühestens 3 Monate nach dem ersten Aktienpaketverkauf möglich. Also es dauert jetzt noch ein bisschen. Und selbst wenn die UniCredit zu den 9%, die sie jetzt hält an der Commerzbank, die verbliebenen 12% des Bundes kauft, dann kommt sie nach Adam Riese und Eva Zwerg ja nur auf 21%. Heißt, da muss die UniCredit von anderen Aktionären auch noch Anteile kaufen, um auf eine Mehrheit und damit über 50% zu kommen. Stellen die Aktionäre sich quer, klappt das natürlich nicht. Die Commerzbank selbst möchte wohl auch unabhängig bleiben, also keinen großen Ankerinvestor, der eine Mehrheit übernimmt, unter den eigenen Aktionären zu haben. Und so hat sich die COBA laut Medienberichten wohl auch schon bei Goldman Sachs gemeldet, damit deren Investmentbanking eine Strategie entwickeln kann gegen eine komplette Übernahme aus Mailand. Die Commerzbank liebäugelt also nicht so richtig mit einer Übernahme. Auf der anderen Seite bleibt natürlich die Frage, warum ergibt denn der Kauf für die UniCredit überhaupt Sinn?
Ja, das ist natürlich eine gute und eine wichtige Frage. Die UniCredit hat schon länger den Wunsch, stärker am deutschen Markt vertreten zu sein. Orchell hat auch immer wieder betont, dass Übernahmen Teil der Strategie der UniCredit sind. Und vor allem an der Commerzbank baggert die UniCredit jetzt auch schon seit über 20 Jahren. Und als es damals nicht geklappt hat mit dem Date in Frankfurt, hat man die Übervereinsbank stattdessen sich geschnappt. Was die COBA auch noch interessant macht, ist eine starke Präsenz am osteuropäischen Markt. Da ist die UniCredit auch vertreten und da kann man dann die berühmten Synergieeffekte nutzen. Also aus Sicht der UniCredit ist eine Übernahme eigentlich die logische Schlussfolgerung. Um im deutschen Markt zu expandieren, braucht es eben auch Übernahmekandidaten. Das haben wir ja eben auch schon bei den anderen schon erfolgten Fusionen und Übernahmen und den Gerüchten gesehen. Es braucht eben auch immer einen Kandidaten, der dafür bereitsteht. Und die Commerzbank ist da eigentlich schon auf dem Präsentierteller. Es gibt eben diese Aktien vom Bund, die verfügbar sind zu einem Preis, der für die UniCredit scheinbar Sinn ergibt. Und darf nicht vergessen, die Deutsche Bank, BNP Paribas, hatten auch schon mal in der Vergangenheit Interesse an der COBA. Sollte es am Ende nicht klappen, wird die UniCredit, denke ich, aber auch unter Orchell sicher nach einem alternativen Kandidaten suchen, weil es schon wohl die Strategie ist. Vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine war man auch schon mal wieder an der Commerzbank dran. Und für die UniCredit geht es bei der Übernahme ja auch um die verschiedenen Kundenbereiche. Dazu zählen ja auch eben das Private Banking und Wealth Management der Institute. Und es ist natürlich dann die Frage, wie würde das bei einer möglichen Übernahme eigentlich aussehen?
Ja, wir sprechen natürlich noch in Hypothesen, aber die Commerzbank ist nach der Deutschen Bank hierzulande die Nummer 2 im Wealth Management und Private Banking. Die UniCredit-Tochter Hypo Vereinsbank ist zumindest noch die Nummer 3. Da aber die ABN AMRO ja die Hauck-Aufhäuser Lampe schlucken möchte, wäre das kombinierte Wealth Management aus Bethmann Bank und Hauck-Aufhäuser Lampe die neue Nummer 3 in Deutschland. Heißt UniCredit mit der Hypo Vereinsbank hinter diesem fusionierten Institut. Wenn also die UniCredit im Falle einer Übernahme der Commerzbank das Wealth Management der Hypovereinsbank mit dem der Commerzbank verschmelzen würde, dann wäre das fusionierte Institut die Nummer 2 in Deutschland und könnte auch auf die Deutsche Bank aufschließen, die als Nummer 1 aktuell natürlich am Markt agiert. Nur ein paar Fakten. Die Commerzbank verwaltet im Private Banking und Wealth Management nach eigenen Angaben etwa 150 Milliarden Euro. An 220 Standorten können Kunden mit Private Bankern und Wealth Managern sprechen. Die UniCredit mit ihrer Deutschland-Tochter Hypo Vereinsbank dürfte im Private Banking und Wealth Management, da gibt es keine aktuellen und offiziellen Zahlen, in Deutschland wohl zwischen 60 und 70 Milliarden Euro verwalten. Und die Hypo Vereinsbank berät an 60 Standorten und hat im Private Banking und Wealth Management über 230 Relationship Manager, also Kundenberater, und dazu kommen natürlich noch alles andere an Mitarbeitenden, die in dem Geschäftsbereich tätig sind.
Da käme ja in so einem fusionierten Private Banking und Wealth Management schon einiges zusammen, aber noch ist es ja lange nicht so weit. Bemerkenswert ist der ganze Vorgang aber trotzdem und es scheint, als wäre unsere inoffizielle Kandidatenliste für Fusionen, die wir hier führen, um noch einen Eintrag länger geworden.
Ja, das denke ich auch. Ich bin mal gespannt, ob wir dann auch wieder Namen irgendwann runterstreichen können.
Ja, müssen wir mal schauen, aber ich denke, da werden wir spätestens wenn das nächste Aktienpaket von der Bundesregierung auf den Markt kommt, wird es bestimmt wieder frischen Wind in der ganzen Sache geben.
So, und nun steht nicht nur das Wochenende vor der Tür, sondern noch zwei wichtige Ereignisse, zumindest aus unserer Sicht. Einmal die Veröffentlichung unseres neuen Magazins und dann noch der Private Banking Kongress in Hamburg.
Genau, das neue Heft erhalten Sie gedruckt, wahrscheinlich Anfang der kommenden Woche. Alle anderen können es dann als PDF gerne herunterladen. Artikel haben wir zu Depotbanken für Vermögensverwaltern, zu den Pensionswerken der DAX-Unternehmen. Wir haben Interviews mit Arash Sharifi und mit den Stadtwerken München als Investor und natürlich noch viel mehr. Also finde schon, das ist eine gute, spannende Ausgabe geworden.
Genau, und wir freuen uns natürlich auch auf Feedback von allen Leserinnen und Lesern. Genauso freuen wir uns natürlich auf Feedback zum Private Banking Kongress. Der geht nämlich dann am Mittwoch am Cruise Center in Hamburg-Altona los. Zu Gast sind dann unter anderem Düsen Tekkal und Ingo Zamperoni. Anmelden können sich Gäste noch unter private-banking-kongress.de. Wir sind als Medienpartner natürlich auch vor Ort und zeigen unsere Podcast-Gesichter, wie man immer so scherzhaft sagt, oder Radiogesichter, dann natürlich auch mal öffentlich. Und wir freuen uns auf Sie, wenn wir uns dann dort treffen können.
Genau, wenn Sie uns sehen, gerne einfach auf uns zukommen. Wir sind ja auch immer auf Feedback gespannt, was wir vielleicht noch besser machen können, was wir vielleicht tatsächlich gut machen. Und bis dahin wünschen wir einfach mal ein schönes Wochenende und verabschieden Sie gewohnt mit einem Tschüss aus Hamburg.